Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Menschlich bleiben in einem unterdrückerischen Regime. Darum geht es neben vielem anderen in aktueller Literatur aus Belarus, die wir uns gleich mit dem vielfach ausgezeichneten Übersetzer Thomas Weiler anschauen. Vorher, da wollen wir aber noch mal einen Blick nach Halle werfen, wo am Wochenende rechte Verlage ihre erste eigene Buchmesse ausgerichtet haben. Seitenwechsel und worum es da ging, das erfahren wir gleich. Um rechte Verlage auf den Buchmessen, da gab es sowohl bei der Frankfurter Buchmesse als auch bei der in Leipzig immer große Diskussionen und auch Proteste. Und daraus haben rechte Verlage offenbar Konsequenzen gezogen und jetzt zum ersten Mal ihre eigene Buchmesse ausgerichtet. Titel Seitenwechsel, unter diesem Motto fand sie am Wochenende in Halle statt. Und für uns war Nils Schniederjan dabei. Nils, was war das jetzt für eine Veranstaltung, die du da besucht hast?
Also organisiert wurde sie ja von Susanne Dagen, der Dresdner Buchhändlerin, die sich selbst im neurechten Umfeld bewegt. Sie hat vorher gesagt, dass es keine direkt politische Veranstaltung sein soll, keine rechte Buchmesse. Gefolgt sind dieser Einladung aber jetzt überwiegend rechte Verlage. Und diese haben sich ja in der Vergangenheit oft beschwert, dass sie zum Beispiel in Frankfurt in eine sehr schlecht besuchte Ecke geschoben worden seien. Und jetzt war aber die Choreografie eigentlich grundsätzlich bei dieser Messe die gleiche. Also in der Mitte standen die großen, in Anführungszeichen seriösen Verlage wie Tichys Einblick oder die Junge Freiheit. Und dann am Rand waren auf der einen Seite die radikaleren, Jung Europa, Antaios, und auf der anderen Seite dann die wirklich extrem, also zum Beispiel die Zeitschrift Aufgewacht, die Deutsche Stimme, die aus der NPD-Parteizeitschrift hervorgegangen ist. Und auf Druck der Jungen Freiheit wurde vorher auch zwei Tage vorher ein Verlag wieder ausgeladen oder ausgeschlossen, der NS-verherrlichende Bücher und Zeitschriften verkauft. Also letztlich fanden da jetzt wieder die gleichen Prozesse statt, nur in einem deutlich kleineren Rahmen.
Und wie hast du das so erlebt? Also auch so die Atmosphäre oder Stimmung, gerade du jetzt als Journalist von den vielgeschmähten öffentlich-rechtlichen Medien?
Ja, also herzlich eingeladen war man nicht. Ich war im Vorhinein auch etwas besorgt, weil man konnte sich nicht einfach akkreditieren, da die Messebetreiber gesagt haben, sie hätten Vorurteile gegen Journalisten. Ich habe mir dann einfach ein Ticket gekauft und mich auf dieser Messe bewegt, und da habe ich auch keine großen Probleme gehabt. Bei einer Veranstaltung wurde mal mit einem großen Lacher darauf hingewiesen, dass ich im Raum sei und dass man aufpassen müsste, aber eigentlich gab es keine Probleme, denn während die Verlage fast alle auf einem rechten, rechtsradikalen Ort zu verorten sind, war das beim Publikum nicht unbedingt der Fall. Also da traf das eigentlich nur sehr bedingt zu, und entsprechend waren die auch grundsätzlich offen zu sprechen.
Inwiefern? Also wer besucht überhaupt so eine Messe?
Also es gibt da natürlich schon so die jungen Aktivisten, die man sich so vorstellt, mit Barberjacke, mit strengem Seitenscheitel. Das war aber eindeutig nicht die Mehrheit bei dieser Messe. Die Mehrheit war eher älter, und ich würde auch sagen, auch nach Gesprächen sagen, die verstanden sich zu einem großen Teil nicht selbst als politisch rechts. Und das haben mir dann auch viele der rechten Verleger erzählt, die sich wirklich als Teil eines radikalen politischen Projekts verstehen, dass es für sie sich extrem gelohnt hat, weil das Publikum sie zu einem großen Teil gar nicht kannte, und die wurden sozusagen rangeschafft von diesen seriöseren Verlagen, und das ist für diese radikalen Verlage natürlich ganz anders, als wenn sie jetzt bei der Frankfurter oder Leipziger Buchmesse sind, wo ein großes Teil des Publikums sich überhaupt niemals für sie interessieren würde.
Aber hattest du denn auch den Eindruck, dass die auch irgendwie selbstbewusster auftreten? Denn es ist ja insgesamt so ein Trend nach rechts weltweit, und dann wird auch hier noch Elon Musk, der da die AfD unterstützt und so. Also das gibt ja so einen richtigen Aufschwung. Merkt man das? Hast du das dort irgendwie gespürt?
Ja, absolut. Also das macht sich enorm bemerkbar, vor allem einfach so in dieser grundsätzlichen Stimmung, die da herrscht. Gerade auch dadurch, dass es vor Ort keinen breiten Gegenprotest gab, sondern nur hier und da vereinzelte Antifa-Proteste. Denn es gab ein großes Gegenfestival, aber das fand eben in der Innenstadt statt. Und davon, ich habe ein paar Leute gefragt, hat niemand was mitbekommen. Und wenn man dann so Schulter an Schulter stand auf dem Weg in die engen Veranstaltungsräume, die bis auf den letzten Platz ausgebucht sind, dann drehten sich die Gespräche entweder um die Antifa-Proteste vor der Messe, also die wurden schon wahrgenommen, oder darum, wie toll es ist, dass so eine Messe stattfindet, dass man es jetzt den großen Messen und diesem linksliberalen Establishment mal wirklich zeigen kann. Das heißt, ich hatte echt den Eindruck, man wähnt so die Geschichte im Rücken und denkt, hier findet so eine Aufbruchstimmung statt, jetzt beginnt was.
Und entsteht denn daraus aus diesem Aufbruchsgeist auch nochmal was Neues oder hast du da irgendwelche neuen Entwicklungen verorten können?
Also ein Thema, das sich durch die Veranstaltungen zog, die ich besucht habe, war die Frage, wie man jetzt die Menschen, die zur AfD kommen, die vielleicht auch zu so einer Buchmesse kommen, wie man die radikalisieren kann, also wie man wegkommt von so einer rein gefühlsmäßigen Politik und die Menschen davon überzeugt, sich wirklich, ja, ich sag mal, als so rechtsradikale Überzeugungstäter zu sehen. Und zum Beispiel habe ich mal einen Ton mitgebracht von einer Veranstaltung mit Benedikt Kaiser, einem Autor vom rechtsradikalen Jung Europa Verlag, der erklärt, worum es bei dieser Messe für ihn ging.
Im Grunde müssten sich erst Leute finden, die ähnliche Standpunkte vertreten, die ähnliche Meinungen vertreten, die so das Gefühl haben, ich glaube, der könnte auch manche so sehen wie ich, dass man sich kennenlernt, dass man sich vergemeinschaftet. Und dafür sind eben solche Messen relevant, dafür ist auch das Internet relevant. Aber diese Internetbespielung oder Bespaßung fast schon, das ist so alles noch so affektbezogen. Also man hat eine Stimmung. Vieles ist emotional, vieles ist von Ressentiment getrieben. Aber auf Ressentiments, auf einem reinen Dagegen, lässt sich eben nichts Positives gründen und neu schaffen.
Also die rechten Vordenker der AfD wollen jetzt ganz klar machen, dass diese Partei so gut in den Umfragen dasteht, das ist ja schön und gut. Uns reicht das aber nicht. Wir wollen diese Republik, diesen Staat wirklich von Grund auf umbauen. Und das ist jetzt die Aufgabe, die Menschen, die langsam mal sich dafür öffnen, einzuschwören. Und genau darum ging es auch bei dieser Messe.
Also die meinen es richtig, richtig ernst und da müssten wir das also auch ernster nehmen.
Ja, also das ist jetzt, ich gebe ja keine Politikberatungsempfehlungen, aber zumindest die ich da erlebt habe, nehmen das sehr, sehr ernst und verstehen sich eben als Teil von so einem politischen Projekt. Und das war für fast alle Verleger, mit denen ich gesprochen habe, klar, das war eine rechte Buchmesse und wir haben hier sozusagen eine Aufgabe zu erfüllen.
Nils Schniederjan, vielen Dank für diese Eindrücke von der Buchmesse Seitenwechsel, die rechte Verlage am Wochenende in Halle veranstaltet haben. 5 Jahre ist es her, dass die Menschen in Belarus gegen die Wiederwahl von Präsident Lukaschenko demonstriert haben und dessen Regierung hat dann auf diese Proteste mit Gefängnis, Folter und Tod geantwortet. Viele Menschen haben das Land damals verlassen, auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und in diese Zeit kehrt der belarussische Autor Viktor Martinowitsch in seinem neuen Roman zurück. Das Gute siegt, heißt er, übersetzt hat dieses Buch Thomas Weiler und ich freue mich mit ihm in Leipzig verbunden zu sein. Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen, Herr Weiler.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Wenn wir etwas über Belarus und die Gegenwart, das Leben dort erfahren wollen, was jetzt nicht in den Nachrichten steht, ist dieses Buch dann jetzt genau das Richtige?
Das ist eine Möglichkeit, ein bisschen genauer zu erfahren, was da 2020 passiert ist. Und wenn man sich darüber informieren will, dann findet man da eine ganze Menge. Man kommt an verschiedene Figuren ran, die involviert waren in die Ereignisse. Fiktive Figuren, aber es steht auch viel reale Erfahrung dahinter und man kann reinschauen in diesen Apparat, kann erfahren, wie die Haftbedingungen waren, wie Menschen verfolgt wurden, wie die Prozesse in Anführungszeichen gelaufen sind, kann was erfahren über das Exil, das viele betroffen hat und bekommt so eine ganze Menge mit über die Themen, die die belarussische Gesellschaft spätestens seit 2020 bewegen.
Gleich auf Seite 2, da ist so eine Art Prolog am Anfang, da habe ich mir den Satz rausgeschrieben, das Wort ist überhaupt die mächtigste Waffe im Universum. Spricht sich da jemand Mut zu oder wie ist das in Belarus? Wie reagiert das Regime Lukaschenko auf kritische Literatur?
Ich glaube, dass sich Mut zusprechen ist eigentlich das Zentrum dieses ganzen Romans, das Gute siegt. Das ist im Titel ja auch schon mit angelegt. Und das Regime reagiert sehr drastisch auf alles, was irgendwie kritisch sein könnte und hat auch die Literatur ausgemacht als potenziell gefährlich. Es gibt lange Listen von Titeln, die als extremistisches Material eingestuft sind und darunter auch belletristische Titel. Aljat Bacharewitsch, der im Frühjahr hier in Leipzig zur Eröffnung der Buchmesse den großen Preis bekommen hat und seine Rede gehalten hat, steht mit Europas Hunde zum Beispiel auf dieser Liste und mit einem weiteren Roman. Und da sieht man schon, dass ja sogar die Belletristik scheinbar gefährlich sein kann für das Regime.
Von ihm ist auch gerade ein Essay neu erschienen, Golem aus Papier. Da geht es auch um das Leben im Exil. Ist das so ein bisschen das vorherrschende Thema in der Gegenwartsliteratur aus Belarus?
Das ist ein Thema, das immer wieder vorkommt, weil das viele ganz direkt betrifft. Sie haben ja schon gesagt, dass viele nach 2020 ins Exil gegangen sind, das Land auch verlassen mussten, weil es zu gefährlich für sie wurde, im Land zu bleiben. Und deswegen taucht Exil als Thema immer wieder auf, aber wird ganz unterschiedlich behandelt. Das finde ich ganz spannend zu sehen, in welchen Genres damit umgegangen wird und ja, wie dieses Exil-Thema aufgegriffen wird. Und das ist bei weitem nicht das Einzige. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, immer wieder zu betonen. Da könnte ich auch nochmal auf Bacharewitsch und den Golem aus Papier zurückkommen, den Sie gerade angesprochen haben. Ja. Da gibt es ein ganz schönes Zitat. Eigentlich ist es mehr eine Aphorismensammlung, könnte man sagen, oder eine Art Sammlung von Gedanken. Und er schreibt dort, belarussische Literatur interessiert den Westen nicht. Und wenn er sich doch einmal entschließt, uns zu lesen, interessieren wir ihn nur als Opfer oder Zeugen. Die Menschen im Westen erwarten, dass wir über unser schweres Schicksal klagen und Zeugnis ablegen gegen den Totalitarismus, den sowjetischen wie den heutigen. Wenn du aber etwas mehr sagen willst, wenn du deine eigene Welt erschaffen, nachdenken, Warnungen aussprechen und Regeln brechen willst, wie es sich für einen Künstler eben gehört, dann gehen die Türen zu, dann gehen die Lichter und Mikrofone aus. Das ist, glaube ich, was wir uns wirklich ins Stammbuch schreiben dürfen, wenn wir nach Belarus schauen oder fragen, was dort geschrieben wird, wo eigentlich unsere Interessen liegen und ob wir da nicht auch ein bisschen eng oft sind.
Aber nehmen Sie selbst das auch so wahr? Denn Sie sind ja einer der Experten für belarussische Literatur. Und ich hatte ja schon den Eindruck, dass da so in kleineren deutschsprachigen Verlagen jetzt auch einiges erscheint. Hat er da wirklich recht? Oder gibt es nicht doch irgendwie auch ein großes Interesse wiederum aus bestimmten Ecken an dieser Literatur, an diesem Land?
Also die Beobachtung ist sicher richtig, dass einiges erschienen ist im Gegensatz zu früher, wo sehr wenig aus Belarus tatsächlich noch ins Deutsche gekommen ist. Da hat sich grundsätzlich was verändert. Aber ich nehme das schon auch so wahr, dass oft die Erwartung ist, wir wollen erfahren, wie schlimm die Situation bei euch ist. Ihr müsst euch politisch äußern und welche literarische Güte die Texte haben oder was sie über diese Themen hinaus noch zu erzählen haben. Das ist oft tatsächlich zweitrangig.
Und das ist ja vor allem bei Viktor Martinovich, da merkt man ja schon gleich, wenn man das Buch aufmacht, dass der ein sehr sprachmächtiger Autor auch ist, oder? Wie würden Sie sagen, was seine Erzählweise, seine literarische Qualität auch ausmacht?
Na, er schafft es, uns sehr nah mit ranzuholen an die Ereignisse, die für viele hier in Deutschland ja doch sehr weit weg sind. Wir wissen gar nicht so wahnsinnig viel und er schafft es immer wieder, Konstellationen zu kreieren, Figuren zu erschaffen, die uns da mit reinnehmen und liefert viel Information, schreibt tatsächlich relativ nah an den Ereignissen. Und für ein belarussisches Publikum ist da immer noch eine Ebene dahinter, weil sie natürlich Dinge wiedererkennen, Figuren wiedererkennen. Und für ein deutschsprachiges Publikum kann das aber auch ganz gut funktionieren, wirklich erstmal reinzukommen in diese Welt und so ein bisschen nachvollziehen zu können, was passiert dort an Verfolgung, an Propaganda, wie sind diese Mechanismen und was macht es mit den Menschen, die sich in diesem Alltag bewegen müssen.
Und können wir das auch denn trotzdem gut nachvollziehen und verstehen, auch wenn wir jetzt keine Belarus-Experten sind, oder müssen wir uns da irgendwie quasi so aktuelle Nachrichtenartikel daneben legen, um das überhaupt verstehen zu können?
Nee, ich glaube, wir kommen ganz gut durch, auch ohne diese Expertise. Das ist eben eine Qualität tatsächlich von Martinovich, dass er das schafft, die Dinge so aufzubereiten, dass man auch folgen kann, wenn man nicht diese Expertensicht hat. Sonst wäre es ja auch tatsächlich fraglich, ob man diese Romane übersetzen sollte oder was ein deutschsprachiges Publikum oder ein westeuropäisches Publikum damit anfangen sollte. Das gelingt ihm ganz gut, finde ich, und trotzdem schadet es sicher nicht, darüber interessiert zu werden für Belarus und sich weiter zu informieren. Und da gibt es Möglichkeiten über das Online-Portal Decoder zum Beispiel, wo man sich sehr gut und fundiert informieren kann und auch Nachrichten mitbekommt, die ja ein bisschen spezieller sind.
Ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, fällt mir gerade auf, wo Sie das erwähnen, ja. Dieses Portal, das ist wirklich sehr, sehr informativ und hilfreich. Dieser Viktor Martinovich, der hat, Sie haben ja auch seine anderen Bücher übersetzt, die hat er ja alle vor 2020 geschrieben und Das Gute siegt, also das Buch, was wir heute hier quasi beide in der Hand haben, das hat er 2023 verfasst. Merkt man da auch, merken Sie als Übersetzer, dass da wirklich was Einschneidendes passiert ist, auch in seiner Schriftstellerbiografie?
Also mir sind zuerst die Parallelen aufgefallen zu den früheren Texten, die ich übersetzt habe. Paranoia hat er 2009 schon veröffentlicht. 2014 ist dann die deutsche Übersetzung erschienen, auch bei Woland und Quist. Und sowohl in Paranoia als auch in Mova oder Revolution gibt es Figurenkonstellationen, die mir schon vertraut waren, die ich jetzt in Das Gute siegt auch wiedergefunden habe. Es gibt oft die Figur des ja eher Naiven, der in die Ereignisse verwickelt wird, dem die Augen geöffnet werden und der so nach und nach versteht, was eigentlich um ihn herum passiert und wie die Machtmechanismen funktionieren, wie die Menschen benutzt werden. Und das findet sich eigentlich in allen Romanen wieder. Und es gibt auf der anderen Seite oft die, ja, die Leute im Hintergrund, die die Fäden in der Hand halten, die dieses ganze System steuern. Das ist auch jetzt in diesem Roman wieder der Fall. Und dadurch, dass er diese naive Figur immer mit dabei hat, macht er es dem Leser relativ leicht, mit einzutauchen in diese Welt und selber diese Entdeckungen mit nachzuvollziehen. Und was sicher neu ist jetzt in Das Gute siegt, ist die, das Ausmaß der Gewalt, was auch neu war 2020. So drastisch durchgegriffen wurde vorher nicht. Es gab ja schon mehrere gefälschte Wahlen und Proteste danach. Aber das Ausmaß der Gewalt hatte wirklich ein neues Maß erreicht. Und was sicher auch neu war, wie gut das dokumentiert war. Es sind so viele Menschen durch die Gefängnisse gegangen, die danach darüber berichten konnten. Es wurden ja diese Vergehen des Systems gesammelt und dokumentiert und da hatte er als Autor natürlich eine Materialbasis, die ziemlich breit war und die auch mit eingeflossen ist in den Roman.
Und der Autor lebt ja oder unterrichtet zumindest inzwischen in Litauen Politikwissenschaften. Ist das so, dass man sich das so vorstellen muss, dass eigentlich die gesamte oppositionelle Literaturszene jetzt aus dem Exil agieren muss?
Also tatsächlich der Großteil der Literaturszene lebt und arbeitet im Exil und Literaturszene heißt nicht nur Autorinnen und Autoren, sondern es betrifft auch die Verlage. Die allermeisten unabhängigen Verlage mussten das Land verlassen, haben zum Teil sich in Polen, in Großbritannien, in Deutschland, in Litauen neu gegründet und verlegen jetzt dort belarussische Literatur im Exil. Und diese Situation der Exilverlage, die ist eine ganz wesentliche, um ja, zu verstehen, was gerade funktioniert und was es auch für die Autoren bedeutet, nicht mehr im Land zu sein und auch den Kontakt zu ihrer Sprache und zu ihrem Publikum verloren zu haben. Da ist eine ganz große Suchbewegung gerade zu beobachten. Worüber schreiben wir, wie können wir schreiben und wie organisieren wir überhaupt unser Leben im Exil? Was bedeutet das, so losgelöst zu sein von den Strukturen, in denen wir uns eigentlich heimisch gefühlt haben und uns orientieren konnten? Das taucht immer wieder auf in den Texten.
Thomas Weiler, preisgekrönter Übersetzer, vielen Dank für Ihren Besuch hier in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Danke für Ihr Interesse.
Thomas Weiler hat auch den Roman Das Gute siegt von Viktor Martinovich übersetzt und erschienen ist dieses Buch beim Verlag Woland und Quist. Es hat 368 Seiten und kostet 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Schon vor 30 Jahren ist das Lyrikdebüt erschienen, über das wir jetzt sprechen wollen. Gelbe Gedichte von Maria Virchow, einer bulgarischen Dichterin und Punkerin, die in vielen Sprachen unterwegs war und die mit nur 42 Jahren verstorben ist. Für uns hat Nico Bleutke, Kritiker und selbst Lyriker, ihre Gedichte gelesen. Das Wenige, was ich über Maria Virchow gelesen habe, das klingt schon ziemlich ungewöhnlich. Was war denn das für eine Frau?
Ja, zunächst mal, Sie sagen es, es ist gar nicht so leicht, etwas über sie zu finden. Man muss da auf bulgarische Quellen zurückgreifen, die ja in kyrillischer Schrift sind. Dann lässt man sich das digital übersetzen, aber übersetzen ist schon mal ein gutes Stichwort. Sie muss sowas wie eine Rebellin gewesen sein, als Mensch, aber eben auch eine Rebellin der Sprache. Wurde 1969 im Südosten Bulgariens geboren, ist mit 4 Sprachen aufgewachsen, bulgarisch, russisch, ukrainisch, kasachisch. Und diese Vielsprachigkeit ist auch wirklich wichtig für die Gedichte. Als Jugendliche ist sie in die UdSSR geflohen. Da gab es offenbar ein sehr schwieriges Elternhaus. Und sie war dann Teil, sie ist nach Sibirien gegangen, war Teil der dortigen Punk-Szene. Und der sibirische Punk war damals wirklich eine berüchtigte Untergrundbewegung. Dort hat sie als Hintergrundsängerin in einer Punkband tatsächlich gesungen, ist dann weitergezogen nach St. Petersburg und dann nach einigen Jahren zurück nach Sofia und hat da ganz klassisch russische Philologie studiert und angefangen zu schreiben. Und zwar nicht nur Gedichte, es sind dann 4 Gedichtbände entstanden, sondern sie hat auch übersetzt. Mandelstam, Chlebnikov, aber eben auch Songs, zum Beispiel von David Bowie, von Tom Waits, von Nick Cave. Und auch da ist sie eben sehr vielstimmig unterwegs.
Und jetzt also dieser Gedichtband Gelbe Gedichte, die sind ja schon 1995 erschienen. Was hat es mit diesem Titel eigentlich auf sich?
Na, vielleicht denkt man an sowas wie Sommerpoesie, ne? Sonne und leuchtende Raps oder leuchtende Rapsfelder, genau. Aber bei ihr hat das immer etwas mit zum einen Krankheit, aber auch mit Giftigkeit zu tun. Da reimt sich zum Beispiel in einem Gedicht das gelatingelbe Fleisch der Sprecherin fast auf die schöne Laich. Oder es gibt gelben Schaum, gelben Nebel und gelbe Blätter, die dann aber auch gleich 4 Giftzähne in jedem Maul haben. Und das ist etwas, was überhaupt sehr intensiv in den Gedichten macht, dass sie mit Farben arbeitet. Man könnte dann ganze Listen anfertigen von rosa Schimmel über kochendes Blau bis zu einer roten Katze. Und das Ganze ist natürlich keine Spielerei, sondern eine andere, vielleicht nicht lineare, atmosphärische Art der poetischen Wahrnehmung und die Möglichkeit, Gedanken, Erinnerungen, Emotionen, Imaginationen zu überlagern oder fast essenzhaft in einem solchen Farbeindruck zu konzentrieren.
Und dass sie so starken Bezug offenbar zur Musik hatte, also Punkerin war sie, sie hat Songs übersetzt, aber sie hat auch diese vielen Sprachen beherrscht. Merkt man das den Gedichten irgendwie an?
Das tut man. Also grundsätzlich ist es eine Poesie der Vergänglichkeit, wirklich im barocken Sinne. Da gibt es Skelette, Vampire, Sirenen, schwarze Nixen, die allesamt durch die Gedichte geistern. Und ein großes Bewusstsein für Verfall und Vergänglichkeit. Und wenn man jetzt sich daran erinnert, woher der Begriff Barock kommt, von dem portugiesischen Barocco, was die schiefrunde, unregelmäßige Perle ist, dann hat man vielleicht schon einen Link zu diesem schrägen, punkigen, was auch immer drin ist, was sich bei ihr äußert durch ein sehr kritisches Reflektieren von gesellschaftlichen Systemen, aber eben formal auch durch einen richtig treibenden Rhythmus, den viele Gedichte haben. Sie mixt Sprachen aus Poetischem und Jargons zusammen. Man merkt eine große Sprachlust und in manchen Gedichten eine regelrechte Sprachwut auch.
Vielleicht wäre es ja ganz schön, wir hören uns einfach mal ein Gedicht an.
Ich habe einen kleinen Ausschnitt, genau, habe ich mitgebracht. Es gibt so unterschiedliche Arten, atmosphärische Gedichte und eben diese mit dem treibenden Rhythmus. Das ist ein Ausschnitt aus einem längeren Gedicht, das heißt Mahd, also M-A-H-D. Das Mähen oder Abmähen vielleicht. Und das ist das Ende. Schlag auf Knochen, nicht wird pochen, das im Glas geronnene Blut. Kommt der Gast, wirft das Netz, Wortesschmeichel, Wolfesspeichel, mit der Knute, bis aufs Blute. Heereiter, Hohreiter, immer weiter, ew'ge Ehre für den Zaren, hui, wir sind am Arsch. Ehre schlägt, Ehre flasht, Rede fließt im Vers, Mit der Peitsche Geißel. Ne, also man merkt diese kurzen Verse mit einem starken Rhythmus und es klingt fast so ein bisschen wie Slam-Poetry.
Und scheint auch ziemlich gut übersetzt zu sein.
Ja, also dieser Rhythmus, den merkt man sehr klar, diese O-Laute, die U-Laute in Blut und Knute. Und am Ende der gibt es auch Wörter eben wie Peitsche oder Geißel, die dann in alten Sprachformen gehalten sind. Peitsche mit J, Geißel mit SZ. Und es gibt noch so ein Gimmick, dass eine Künstlerin, Gabi Bergmann, die hat die Gedichte, die atmosphärischen Essenzen der Gedichte sozusagen in Bilder übersetzt. Dann kann man so Figuren finden, die an fantastische Landkarten oder an verzerrte Figuren erinnern.
Und dass dieses Buch im Originaljahr 1995, also vor 30 Jahren erschienen ist, merkt man das irgendwie? Gibt es da Zeitbezüge oder lässt sich das auch alles auf unsere Gegenwart beziehen?
Ich würde sagen beides. Also die Zeitbezogenheit ist natürlich das Verhaftetsein in der Postmoderne, das merkt man an dem vielen Mixen der Töne, an den Anspielungen, dem oft ironischen Ton. Aber es hat eben eine große Gegenwärtigkeit. Zum Beispiel werden Sprechpositionen offen gehalten. Das zeigt sich schon an ihrem Namen, der eigentlich Virchova lauten musste. Und sie hat die männliche Form gewählt, das ist ein Pseudonym. Und manchmal wechselt das von einem Er zu einem Sie und zurück. Und dann hat es natürlich eine andere Art von Gegenwärtigkeit, wenn man an das heutige Russland denkt. Ne? So eine Art anti-imperialistischen Impuls, mit der Knute bis aufs Blute, ew'ge Ehre für den Zaren, das haben wir gerade gehört. Und ich glaube, dieser kritische Impuls und diese Sprachkraft sind das, was die Gedichte wirklich stark macht.
Nico Bleutke über Maria Virchows gelbe Gedichte aus dem Bulgarischen übersetzt hat sie Henrike Schmidt und erschienen ist dieses Buch im ETA Verlag für 19,90 Euro. Der Open Mic ist der Wettbewerb für den literarischen Nachwuchs. Denn teilnehmen dürfen Autorinnen und Autoren unter 35. Am Wochenende ging er bereits zum 33. Mal in Berlin über die Bühne. Aber die Zukunft dieser traditionsreichen Veranstaltung, die ist ungewiss, wie Cornelius Wüllenkämper berichtet.
Für Matthias Kniep, Programmleiter des Hauses der Poesie, war die Eröffnung des 33. Open Mic Anlass für ein grundsätzliches Plädoyer.
Der Kultur kommt genauso viel Bedeutung zu, wie wir ihr gemeinsam als Gesellschaft beizumessen bereit sind. Also ist die Parteinahme von und durch Partner, die die Sache eines anderen, also in diesem Fall unsere Sache, den Open Mic zu der ihren machen, gleichsam ein politischer Akt der Solidarität.
Neue Partner, die Anwerbung von Sondermitteln und ein deutlich ausgedünntes Format, also weniger Preise und weniger Begleitprogramm, sichern den Open Mic vorerst bis 2026. Rund 600 anonymisierte Texte sandte der literarische Nachwuchs ein, 12 wurden zum finalen Wettlesen eingeladen. In der vollbesetzten Kuppelhalle im Kulturquartier Silent Green in Berlin-Wedding machte die Kunstpädagogin Emma Matschinke den Anfang mit ihrem Text über einen verstorbenen Vater und ein vererbtes Haus.
Das Haus ist riesengroß. Ich passe da sicher 1000 Mal rein, vor allem jetzt, wo es leer ist. Gott sei Dank gibt's mich nur einmal. 1000 Mal würde ich das Ganze hier nicht aushalten. Der Schlüssel hakt, immer noch. Fühl mich kurz wie Fischstäbchen mit Kartoffelbrei, dann Hausaufgaben, bisschen meckern, abends raus und fangen spielen. Auch mit 30 noch. Hi Paps, flüster ich leise in die offene Tür, aber das Haus schweigt natürlich und ich passe sicher 1000 Mal in den dunklen Flur.
Die Rückkehr zu traditionellen Erzählformen und der dezidiert subjektive Blick auf spezifische Lebenswelten prägten den Open Mic. Das galt insbesondere für den Romanauszug von Tabea Kroll, in dem es um einen 16-Jährigen aus sozial prekärem Umfeld geht. Seine Wahrnehmung vermischt Töne, Farben und Gefühle. Den Hochhauskomplex empfindet er nicht als Gefängnis, sondern als Luftschloss.
Laut meinem Vater landen hier nur 2 Sorten Menschen. Die, die in der richtigen Welt was verbockt haben und die, die sich keine eigene schaffen können. Als ich wissen wollte, zu welcher Sparte wir gehören, konnte er mir keine Antwort geben. Und trotzdem habe ich seine Worte aufgehoben. So wie andere in Gold investieren, um später mal reich zu werden, legte ich seine Worte an, um später mal nicht traurig zu werden.
Texte wie der von Tabea Kroll zeigten, wie sich der literarische Nachwuchs im Umgang mit Sprache die Welt aneignet. Den Prosapreis erhielt nach rund 5 hochkonzentrierten Lektürestunden verdient die Berliner Autorin Hanna Beckmann für ihre sozialrealistische Darstellung des Umgangs mit Homosexualität in der Fußballszene. Jurymitglied Jackie Thome begründete die Entscheidung so.
In dieser Zeit hat wirkliche Aufrichtigkeit ein geradezu radikales Potenzial. In diesem Text tritt anstelle von Lamoyanz Humor und anstelle von Stereotypen finden wir glaubwürdige Figuren, über die und aus denen heraus hier erzählt wird.
Thomas' Worte trafen die Sache im Kern. Hanna Beckmanns Szenerie in der Umkleidekabine eines Fußballclubs ist weder anklagend noch ein aktivistisches Pamphlet, sondern überzeugte vor allem durch sprachliche Authentizität und einen äußerst ausdrucksstarken Vortrag.
Der Zug in Richtung Zukunft ist abgefahren, weil Marlon nicht sofort allen erzählen wollte, dass sie beide... Scheiße, wieso ist er nicht mehr in der Lage, es zu denken? Schwul, denkt Marlon extra laut, als hätte er gebrüllt. Das klingt so hässlich, Yannick. Nein, das ist bloß die Gesellschaft, die dafür gesorgt hat, dass du dieses Wort für hässlich hältst. Ein Wort allein ist niemals hässlich. Es ist immer schön, bevor es von den Menschen falsch verwendet wird.
Der Lyrikpreis ging ebenso verdient an die Leipziger Dichterin Nea Schmidt, die in ihrem Langgedicht Lorem Ipsum über Platzhalter, Selbstbestimmung und freie Gestaltungsräume im Chaos des Lebens reflektierte. Jurymitglied Jewgeni Bräger betonte, Schmidts Gedichte seien gleichermaßen politische wie private Lebensratgeber. Der Open Mic geriet so zugleich zum Plädoyer für das kollektive Erleben von Literatur jenseits von Klickzahlen und Algorithmuslogik. Die Texte erwiesen sich als Gradmesser der Gegenwart, ungeachtet der Filterblasen, sozialen Milieus und Identitätsabgrenzungen.
Cornelius Wühlenkämper war für uns beim 33. Open Mic, dem Wettbewerb für junge Literatur, der am Wochenende in Berlin über die Bühne ging. Der Booker Prize ist ja Vorbild für den Deutschen Buchpreis, bei dem auch stufenweise die Spannung per Long- und Shortlist gesteigert wird. Und wer den Preis am Ende bekommt, der braucht sich um sein Auskommen erstmal keine Sorgen mehr zu machen, weil die Auflage sofort steigt und zahlreiche Übersetzungen folgen. Heute Abend wird die Jury in London bekannt geben, wer in diesem Jahr den renommiertesten Preis für englischsprachige Literatur bekommt. Und Christoph Prössl stellt uns die Kandidaten schon mal vor.
Andrew Miller, The Land in Winter.
Dezember 1962 im Westen Englands. Der Landarzt Eric Perry startet seine Besuchsrunde, während seine schwangere Frau schläft. Im Haus auf der anderen Seite des Feldes träumt Rita Simmons von ihrer Vergangenheit, während ihr Mann versucht, den bäuerlichen Betrieb zu modernisieren. Der Winter bricht ein, Enthüllungen verzerren diese beschauliche 60er-Jahre-Welt.
Writing about the early 60s felt like writing about the far edge of now. I felt like that's what it was.
Über die 60er zu schreiben hat sich so weit von heute entfernt angefühlt, sagt Andrew Miller, der diesen lesenswerten Roman über eine Welt, die sich so sehr verändert, vorgelegt hat.
Susan Choi, Flashlight.
Eines Nachts an der japanischen Küste. Die 10-jährige Luisa geht mit ihrem Vater spazieren. Am nächsten Morgen wird sie halbtot aufgefunden. Ihr Vater ist verschwunden. Die Autorin hat eine Spurensuche angelegt, in der die Geschichte der Familie beleuchtet wird, in der es um Trauer geht und Verlust, persönlich, aber auch kulturell.
Katie Kitamura, Die Probe.
Well, the central character is an actor. She's very much in the middle of her life. She is happily married. She's quite successful.
Die Protagonistin ist eine erfolgreiche Schauspielerin in der Mitte ihres Lebens, sagt die Autorin Katie Kitamura.
And then one day a stranger, a young man, approaches her and says.
Und dann kommt eines Tages ein Mann in ihr Leben, sagt, er nehme an, dass er ihr Sohn sei, und alles gerät ins Wanken.
Her place in the world is overturned.
Ein Buch über die Frage, wer wir füreinander sind, welche Rolle wir für wen spielen.
Ben Markowitz, The Rest of Our Lives.
Ein Roman wie ein Roadmovie. Toms Ehe ist irgendwie vorbei, seine Tochter hat er im College abgeliefert. Da startet Tom eine Tour durch Amerika und in seine Vergangenheit. Ein leichtfüßiges Buch, manchmal witzig, manchmal dramatisch, aber vor allem berührend.
David Soloy, Was nicht gesagt werden kann.
Der 15-jährige Istvan lebt mit seiner Mutter im Plattenbauviertel am Rand einer ungarischen Stadt. Er ist ein Einzelgänger. Mit der Nachbarin im Alter seiner Mutter entwickelt sich eine sexuelle Beziehung. Sein Leben gerät außer Kontrolle. In den folgenden Jahren zieht er nach London, hangelt sich von Job zu Job. Die Erzählweise mutet an wie aus einem Albert Camus-Roman. Mit einem scheinbar gefühllosen Protagonisten, der selbst beobachtet, was mit ihm geschieht. Ein Buch über die Frage, was das Leben ausmacht.
Kiran Desai, Die Einsamkeit von Sonja und Sunny.
Sonja kommt von der Universität in Vermont zurück. Sie will schreiben. Sunny versucht, sich in New York als Journalist durchzuschlagen. Beide kennen das Gefühl, fremd zu sein, begegnen sich in Indien. Dort stellen sie fest, dass ihre Familien sie verheiraten wollten.
The secret structure of the book is sort of who is controlled.
Im Kern geht es um die Frage, wer kontrolliert wen. Das betrachte ich auf mehreren Ebenen. Es geht um Nationen, Volksgruppen, das Verhältnis von Männern und Frauen, Journalismus und Kunst.
In terms of journalism, the news, in terms of art.
Sagt die Autorin Kiran Desai, die eine langsam erzählte, tiefgründige Liebesgeschichte entworfen hat, die sich über die Kontinente spannt. Es geht um Entfremdung, Zugehörigkeit und Isolation.
Die Kandidaten für den Booker Prize heute wird er verliehen und der oder die Gewinnerin wird uns sicher auch morgen in der Lesart nochmal beschäftigen.